sind auf hoher See unterwegs und jagen Unterseemonster. Bevor wir die Jagd eröffnen, besprechen wir in Folge 738 den Film Das Seeungeheuer. Mit mir hier, der Pirat mit dem Holzbein, das ist Robert Krüger.
I am Captain Material.
Und wieder mal das große rote Monster, das ist Christoph Perner.
Guten Abend. Und unser Kapitän, nee, unser Nachwuchskapitän war gerade noch mit dem kleinen Mädchen spazieren.
Ei, ei. Ja, jetzt ist sie endlich eingeschlafen. Es ist ja erst 21:45.
Ja, geht ja.
Kann man als Einjährige kann man schon bis 21:45 machen.
Absolut. Warum? Mhm.
Ja, sie hat leider um irgendwie 7:30 20 Minuten geschlafen und das ist nie gut.
Das ist gar nicht
stimmt. Gut, nie gut trifft es ziemlich genau, ja.
Ja, aber das macht sie jetzt recht regelmäßig. Dann ist irgendwas, dann dreht sie sich und also sie versucht dann auch wirklich einzuschlafen. Und sie liegt dann im Bett und dreht sich nochmal und aber kriegt sie nicht hin, dass sie dann wirklich einschläft und irgendwann wird sie dann unleidlich und dann ja. Und ab 10 kann man es dann oder 21:45 kann man es versuchen, mit ihr rauszugehen und dann schläft sie.
Und das funktioniert nur draußen? Wenn du im Wohnzimmer Kreise läufst, würde nicht reichen?
Ja, geht auch, aber das ist mir zu nervig. Okay. Also im Wohnzimmer ein Herz laufen, das kann ich im Winter wieder machen. Also mache ich, wenn sie zu sehr schreit, weil ich wieder nicht mit einem schreienden Kind durch die Nachbarschaft laufen will. Obwohl wir drei Schritten im Feld sind, dann geht's.
Ja, das ist der Vorteil eines Einfamilienhausbesitzers, der dann so rausmarschieren kann. Bei mir würde es daran scheitern, ich könnte zwar den Kleinen nehmen, ich muss den auch manchmal rumtragen. Ich könnte zwar den Kleinen nehmen, rausgehen und der würde dann einschlafen, aber sobald ich wieder reinkomme, bei uns im Haus sind alle Lichter mit Bewegungsmeldern. Du kannst nicht durchs Haus hochgehen, ohne Licht zu haben und die sind richtig hell. Und noch schlimmer ist der Fahrstuhl. Wenn du da einsteigst, da sind so richtige so LED-Spots an der Decke, die dann natürlich
super.
Auch immer an sind. Ja. Das heißt, ich glaube, ich würde den ganzen Erfolg zunichte machen, wenn ich versuchen würde, wieder reinzukommen. Deshalb bin ich auch auf die Idee noch nie gekommen, das draußen zu machen, aber ja.
Also wir haben auch hier die Lichter mit Bewegungsmeldern, die sind dann natürlich abends alle etwas gedimmt, aber wenn die dann schläft, dann schläft die auch. Also um 10 okay. Kann ich mit der auch machen, was ich will. Also kann ich sie von der Tür Richtung Bett werfen und das reicht schon.
Cool.
Ja, aber darüber wollten wir gar nicht reden.
Eigentlich nicht, nee.
Der Christoph wollte uns erzählen, das Seeungeheuer, worum ging's? Bebop, B.
B.
Hab ich leider vorhin schon drauf gedrückt, weil ich dachte, wir fangen direkt mit dem Film an.
Also, nie.
Aber nichts.
Immer vorplaudern.
Ja, das Seeungeheuer ist ein Netflix-Animationsfilm, Abenteuerfilm, handelt von Monsterjägern, Seeungeheuerjägern, in so einem, ja, so einem, wann würde ich sagen, wird es spielen? 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, sowas, ne? So,
von der Zeit von Piraten der Karibik.
Genau, so mit Kanonen und so, gell? Und, das sind so wie soll man sagen? Nicht finster, nicht wacker, irgendwas dazwischen, halt so verwegene Gesellen, die, das wird auch schon anmoderiert, so immer draufgehen. Also deren Lebensende ist vorbestimmt, nämlich sie werden irgendwann das Seeungeheuer treffen, was ihnen den Garaus macht und bis dahin versuchen sie noch vielen anderen Seeungeheuern den Garaus zu machen. So, da haben wir als wichtige Person einmal den Kapitän, und den Junior-Kapitän, den er als Waisenjunge mal aufgenommen hat und der super begabt ist im Monsterjagen. Und jetzt gibt's noch ein kleines Mädchen, was auch aus einer Seeungeheuerjägerfamilie stammt. Also deswegen Waisenkind natürlich. Und was sich einschleicht auf dem Schiff, weil es auch Seeungeheuerjäger werden möchte. Und der Kapitän hat noch so eine Vendetta mit so einem, also das ist so eine Ahab-Geschichte im Endeffekt. Der jagt den großen weißen Wal, der hier kein weißer Wal ist, sondern ein rotes, der Red Blaster. Und was nicht ganz unwichtig ist, sie ist gerade dabei, sie bekommen die die Förderung entzogen vom König, der nämlich jetzt eine eigene Flotte aufgebaut hat gegen die Seeungeheuer, die viel krasser bewaffnet ist, also völlig übertrieben.
5 oder 8 Decks übereinander mit Kanonen.
Alles voller Kanonen. So.
Wie weit das Schiff nach unten gehen muss, was für einen krassen Schwerpunkt das da unten haben muss. Es muss voll mit Gold sein oder so.
Ja, es hat ja auch so unheimlich viel Erfolg bei seinem ersten Monsterkontakt.
Aber der Kampf ist toll. Also ich mochte die Szene genau. sehen.
Super. Und das ist das. Und der Bob und ich haben ja letztes Mal schon gemutmaßt, in welche Richtung das so geht. Ich glaube, wir können spoilern, ob das so ist, oder?
Ich weiß gar nicht mehr, was wir genau gesagt haben. Das
ist so fucking offensichtlich. Wir haben einfach, wir haben angenommen, dass das heutzutage wohl unwahrscheinlich ist, dass man die Seeungeheuer als, vor allem wenn der Film das Seeungeheuer heißt, als ein Monster, was es zu bekämpfen und zu töten gilt, dass das wahrscheinlich relativ bald im Film einen Twist gibt, dass das Seeungeheuer gar nicht böse ist und gar nicht getötet werden will, und auch gar nicht töten nicht. Will ja. und so. Ja. Ja, und das haben wir letztes Mal schon gemutmaßt und ja, natürlich ist das so. Wie sollte das anders sein heutzutage? Also das ist keine Überraschung. Aber das macht nichts.
Ich finde vor allen Dingen, dass es so vorhersehbar ist, weil diese Monster einfach so unfassbar süß animiert sind. Ja, und sie so böse sind, sie sehen so knuddelig aus.
Der so, Rot vor allem, gell?
Ja, aber auch die anderen. Selbst mit den Schuppen, das Monster, was sie da irgendwie bekämpfen und so, irgendwie sehen die schon so aus, so, ach, eigentlich sind die doch lieb.
Ja, stimmt.
Das ist diese Szene, wo er auf die Eier von dem Gelben tritt und dann fangen die alle an zu brüllen. Da muss ich so lachen, die war so gut.
Ja, es waren viele kleine, nette, niedliche Szenen drin. Also mir hat es Spaß gemacht.
Habt ihr den Film mit euren Kindern geguckt?
Nee.
Ich auch nicht.
Und das wäre auch nichts gewesen. Also es war ja Krieg zum Teil. Also
ich fand es nämlich auch ganz schön erwachsen. Ich habe zwischendrin mir gedacht, also wenn unsere jetzt irgendwie, selbst wenn die 6 oder 7 wäre, ich glaube, ich hätte es nicht mit der oder mit den beiden geguckt.
Nee. Ja, es waren also ja so, noch ein so bisschen größer krasse sein, Ertrink-Sachen waren drin, Szenen. Ja. Und auch richtige Kriegsszenen. Also das gerade mit diesem Kanonenboot, das war ja richtig heftig. Also
ja, und dann auch wie du sagst, das mit dem Ertrinken und dann diese eine Szene, wo sie da unter Wasser sind und man denkt, dass sie jetzt da gleich gefressen werden und dieses Monster so halb im Dunkel sie so anguckt aus der Tiefe, das war sehr unheimlich.
Aber,
ich meine, gut, das
aber cool gemacht. Aber ich fand so viele Szenen, die eben so spannend waren, so richtig gut gemacht.
Und sie sahen auch so gut aus, fand ich.
Also ja, ganz, ganz toll.
Wirklich schön.
Ja, aber schon irgendwie für Erwachsene.
Ja, war's.
Oder sagen wir ab 10 oder so.
Interessant an der Art und Weise, wie es animiert war, dass zum Beispiel das Wasser sieht sehr, sehr realistisch aus.
Ja, sah super aus.
Und auch das Schiff und Gebäude und so weiter, das ist jetzt nicht absolut fotorealistisch, aber es versucht nicht einen Comic-Stil zu sein oder so, sondern es versucht eigentlich wirklich einen Fotorealismus anzustreben. Ja.
Und die Figuren dann.
Und die Figuren dann aber nicht. Ja, und das fand ich aber trotzdem toll, diese Kombination.
Ja, ich weiß nicht, habt ihr den Abspann geschaut? Weil da werden so Elemente, so Piratenelemente, so ein Sextant und ein Säbel und sowas gezeigt. Und die sehen richtig fotorealistisch aus, also richtig krass. Und dann aber eben auch so ein Porträtbild mit so einer comichaften Figur drauf. Also ist schon ein bisschen lustig, diese Kombination.
Aber die Animationen der Menschen, also die, wie gesagt, sehen ein bisschen comicartig aus, also so ein bisschen wie Comicfiguren, aber das heißt, ist jetzt wahrscheinlich geben wir den falschen Eindruck, wenn man jetzt, die sehen nicht aus wie South Park oder Simpsons, aber sie versuchen halt nicht fotorealistisch zu sein und sind trotzdem sehr detailliert, aber die Animationen zum Beispiel sind auch sehr toll. Also sie bewegen sich enorm lifelike und auch die ganze Physik in dem Film, so wie ein Ungeheuer zieht an einem Seil und an dem Seil hängt ein Schiff und das ist natürlich teilweise übertrieben. Aber es gibt nicht diese Szenen, wo das, also zumindest ist es bei mir nicht passiert, dass es so auseinanderbricht, dass man so denkt, oh, das würde sich so nicht verhalten, so, und dann gibt's so, ja, einen, ja. So einen unschönen Moment, wo irgendwas viel zu leicht oder viel zu schwer wirkt oder irgendwie.
Außer wenn die Menschen sich bewegen. Also ich finde, wenn die irgendwie über dieses Schiff rennen und hochspringen und mit einem, weiß ich nicht, gefühlt Salto auf das Monster drauf und dann wirft ihm jemand der Speer zu und den Fang und so. Das ist, kommt, aber fand ich nicht, dass es einen rausgebracht hat. Das war falsch physikalisch und anatomisch, aber konnte man gut mit umgehen.
Ja gut, da ist es dann halt Animationsfilm-Action. Die ist halt immer so ein bisschen drüber, ne?
Also eine Designentscheidung fand ich, ja, habe ich verstanden, aber fand ich irgendwie, hat mir nämlich genau das verursacht, was du gerade beschrieben hast. Und zwar, wie die dann in dem Monster sind, in der Nase und zum Nasenloch rausgucken. Warum hat das Nasenloch eine Fensterscheibe?
Nee, die gucken zum Auge raus. Die gucken zum Auge raus.
Nee. Bist du sicher?
Nee, die gucken zum Nasenloch raus. Die gucken zum Nasenloch raus.
Das niest doch dann auch.
Ja, genau.
Aber sind die nicht am Anfang bei der Scheibe? Sind die doch am Auge? Da sieht man doch diese Sehschlitze, diese Katzenaugen und auch einmal so blinzeln.
Ich bin der Meinung, das ist ein Nasenloch, wo sie rausschauen.
Ich glaube auch, du bist in einer anderen Szene. Also das ist ziemlich sicher das Nasenloch, weil es gibt dann auch diese Szene, wo diese Scheibe, wie du es nennst, sozusagen aufgeht.
Ja,
und,
genau.
Und dann ist plötzlich Wind und Dreck und fliegt alles rum. Ja, und dann werden sie raus, dann kitzeln sie es irgendwie mit dem Speer oder so und dann niest es sie raus vorne.
Genau. Und warum sollte man als Lebewesen oder als Tier zwei verschiedene Verschlussmechanismen an die Nase machen, nämlich einmal Nasenloch schließen, das kannst du ja auch, und eine durchsichtige Scheibe, als wolle es aus der Nase herausgucken können.
Das ist ein bisschen seltsam, ja. Ganz vor allem, klar. Weil sie dann später unterm, als sie dann mit dem Ding tauchen, auch wieder an derselben Stelle sitzen, glaube ich.
Ja, ja.
Also es ist ein bisschen eigenartig. Ja. Aber naja, meine Güte.
Naja, okay. Ja, ist halt eine Designentscheidung, damit sie rausgucken können, während sie da tauchen. Ja.
Ja, der Film macht noch so ein paar andere Themen auf, sowas wie Fake News und wird so ein bisschen angeschnitten und Kontrolle von Bevölkerungen durch Erzählungen, tradierte Geschichten. Ja. Also die Geschichte ist nicht so wahnsinnig komplex, aber das, was sie erzählen will, bringt sie gut rüber. Das hat mir alles in allem gut gefallen.
Ich fand sie draußen ein bisschen langatmig.
Ja?
Irgendwie, ja, da habe ich dann gedacht, so, jetzt ist eigentlich klar, was passiert und dann hier noch und da noch eine Schleife und da nochmal ein Extra und hier noch ein Stückchen Kuchen drauf und
zog
sich ein bisschen.
In der Mitte habe ich den Film einmal unterbrochen, weil ich dann am nächsten Tag weiter geguckt habe. Ziemlich genau bei der Hälfte, so ziemlich genau nach einer Stunde. Und da geht ja fast genau 2 Stunden. Und das war die Szene, wo sie dann auf dem Vieh saßen und dann losgefahren sind Richtung Rum irgendwas Island.
Oh, das ging wirklich lang, wie sie da unterwegs waren.
Und mein Gedanke in dem Augenblick war, als ich den abgebrochen habe an der Stelle, dachte ich so, okay, jetzt haben sie sich mit dem Ding angefreundet, jetzt fahren sie dahin und dann wird es irgendwann auf so einen Endkampf rauslaufen. Ach ja, und dann ist ja dann noch der Admiral mit seinem völlig übertriebenen Kanonenboot und der wird jetzt natürlich irgendwie der große Antagonist werden. Und müssen wir dann mal gucken. Und dann dachte ich schon so, ah ja, ich kann das alles vorhersehen. Und wie gesagt, wir wollten es nicht spoilern, aber das Zusammentreffen mit dem Admiral oder das läuft dann doch anders, als ich das vorher gesehen habe. Und der Film macht dann nur ein paar andere. Also da fand ich es dann so, dachte ich, okay, Erwartung nicht erfüllt. Film macht was anderes, als das ich dachte. Fand ich gut. Noch dazu mit so einem Lacher an der Stelle.
Die Biege an der Stelle war echt sehr gut gemacht.
Ja. Ich finde einfach, er macht nicht wahnsinnig viel falsch. Also er ist nicht unheimlich originell, sicher nicht, aber er erzählt es sauber durch und sieht gut aus und macht Spaß. Also ich fand es ziemlich rund, muss ich sagen.
Ja, ich fand es auch richtig gut. Hast du ihn auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
Ich habe auf Englisch geschaut.
Okay.
Ich auch.
Für Sprache war doch grandios, oder?
Ja.
Mit dem I und statt me statt I gesagt oder statt my. Das fand ich so lustig.
Ja, das ist doch aber so die Standard, wie so Piraten immer im Englischen
Und, dann, und wie sie da aus dem Buch vorliest und er sagt, wir sagen doch gar nicht so viel Ei.
Ei?
Ja. Jared Harris als dieser alte Kapitän, fantastisch, oder?
Ja, ja, super.
Ich mag
ja
Jared Harris, aber oder Carl Urban auch gut als der junge Nachwuchs-Captain to be.
Ja.
Also und die Chemie zwischen dem kleinen Mädchen und ihm
war auch gut, ja.
Lustige, also da ist viel Humor drin, aber der ist nicht so drauf angelegt, dass jetzt irgendwas Witziges erzählt wird. Also es gibt so ein bisschen Slapstick-Comedy und manche Sachen sind so hintergründig lustig, aber ja, es wird nicht so versucht, irgendwie Gags landen zu lassen oder so. Das kommt so nebenher. Das fand ich auch ganz nett.
Ja.
Es ist sicherlich kein Meisterwerk, aber.
Nee.
Aber es ist ein schöner Animationsfilm, ja. Und ja. Ich glaube, wenn jetzt meine Kinder irgendwie nicht 2 und 5 wären, sondern sagen wir mal, weiß ich.
8 Jahre älter.
Ja, 8 oder älter, genau, irgendwie sowas, dann würde ich die auf jeden Fall mit denen angucken. FSK 6, weiß nicht, da gibt's ja solche und solche 6-Jährige, aber also meine Große wird demnächst 6. Und wir sind gerade dabei, so ein bisschen die Wassergewöhnung zu intensivieren und Schwimmkurs anzufangen. Da muss ich jetzt nicht Filme gucken mit dir, wo so Trinken und Unterwassermonster, die dich fressen wollen und so. Und,
ja, vielleicht nicht so gut. Nee, mache ich jetzt auch erstmal nicht.
Das, ja, lassen wir vielleicht an der Stelle.
Ja.
Ja.
Ja, bleiben nur noch Punkte, oder?
Ja, ich wäre sehr angetan. Ich gebe 8 Punkte.
8 Punkte. Mhm. Ich gebe auch 8. Ich gebe 8,5.
Tor!
Okay.
Entschuldigung, ich gucke hier Frauenfußball-Europameisterschaften.
Wer spielt denn?
2-1 für Deutschland.
Gegen wen?
Gegen Frankreich.
Aha.
Ich fahr ja bald nach Frankreich in Urlaub, das muss ich schon mal mich vorbereiten. Ach nee, die spielen ja in England. Das ist blöd. Egal.
Egal.
Halbfinale, ist ja schon, es geht ja schon was.
Da geht es um was, ja. Ich gebe 7,5 Punkte und fand ihn auch nett. Gut.
7,5 Punkte, das ist ja, das kommt bei dir doch schon in die Top 10 fast rein, oder?
Ja, könnte close werden. So.
Ja, dann kannst du mal hier Taste drücken.
Hab ich schon.
Knopf drücken.
Knopf genommen im Pops, sind
Schalter. Knöpfe. Schalter. Ich hab geschaltet. So, ja, Droge der Wahl ist das Schaltungsthema.
Ja.
Wie hieß diese Insel? Rum Pepper Island oder so ähnlich. Hieß das so? Wo sie hingefahren sind? Okay.
Ja, ich glaube.
Echt?
Ja.
Pepper, kann sein. Das heißt, du trinkst absolut Pepper, oder
nee,
was?
Ich bin nicht ganz sicher, ob sie wirklich...
Halb zu halb mit Rum gemischt.
Aber wenn jetzt von euch einer heute keinen Rum trinkt, dann sind wir noch wirklich, dann haben wir das Konzept.
Ich trinke keinen Rum.
Was?
Ich auch nicht.
Was? Was ist denn da los? Das war ein Piratenfilm, Mann.
Ja, ich trinke anders passend.
Ja, dann mal los. Was trinkst du?
Ich trinke anders passend.
Ich trinke Whisky. Und zwar Pendaren Whisky, Pendaren Myth. Und zwar nicht nur, weil es ein mythologisches Thema war, sondern auch, weil da ein schöner roter Drache auf der Flasche abgebildet ist. Ich werde das posten bei Instagram.
Sehr gut.
Dann könnte ich das anschauen.
Ein roter Drache. Ja, es war so eine Mischung, ne? Es hatte so ein bisschen Moby Dick und es hatte.
Total, ja.
Und es hatte viel auch. Monkey Island, jetzt sind wir wieder beim Film, oder ich bin wieder beim Film. Monkey Island fand ich ein bisschen so, mit dieser komischen Zauberin da. Und natürlich sehr viel Flucht der Karibik. Und dann halt irgendwie noch Monster mit rein. Naja, ich trinke rum.
Ich trinke übrigens aus einem Glas, auf dem draufsteht, Give Pete a Chance.
Brilla.
Von Lefroig. Brilla, gell?
Wow, Monsterscherz.
Ich trinke Caniche Rum XO Double Wood. Der ist von Barbados und demzufolge, glaube ich, als Piraten.
Das ist doch in der Nähe von dieser Rum Island.
Als Piratenrum wahrscheinlich zulässig, glaube ich, denke ich mir.
Absolut.
So. Stefan, was gibt's bei dir?
Ich habe am Wochenende, als ich den Film gesehen habe, einen unserer Hörer, der beim Christoph in der Nähe wohnt, besucht. Und wir waren da gemeinsam auf einer Feier und wir waren etwas früher wieder zu Hause. Und da habe ich mich noch bei den gemütlichen Garten gesetzt und habe dann den Film geschaut. Und er hat mir am nächsten Tag eine Scheibel Premium Moorbirne mitgegeben und hat gemeint, damit musst du unbedingt mal einen Sauer machen. Und dann habe ich gesagt, oh, dann mache ich das nächste Mal, wenn ich Podcast aufnehme. Und deswegen mache ich mir jetzt einen Scheibel Moorbirnen-Sauer. Auch Moorbirne Spirituose. Aber er ist über Gold destilliert.
Mhm.
Und genau, da mache ich jetzt einen. Also ich habe aus dieser Zitrone gerade 3 Zl, oh Gott, das ist knapp. 3 Zl Saft rausgepresst. Da ich mit den Schalen nicht weiß, wo ich die hin tun soll, habe ich die jetzt mit den Shaker gemacht. Und dann werde ich 5 oder 6 Zl von dem Scheibel reinmachen und dann noch 2 Zl Zucker und dann gehe ich gleich mal Eis holen, dann hört ihr mich shaken.
Alright.
Okay. Bob, was hast du nochmal für rum? Ich habe es nicht aufgeschrieben.
Kanisch XO. Ich weiß nicht, ob der sich so ausspricht. Kanische mit CH.
Kanisch, ja. Würde ich auch Kanisch sprechen. Aber ja, dann können wir weitermachen, oder?
Dann drücke ich mal hier und du erzählst uns was über Regenschirme.
Oha. Ja, so wahnsinnig viel erzähle ich da noch gar nicht, weil du es ja auch noch schauen willst. Aber ich wollte jetzt schon mal darüber reden, weil jetzt ist es halt noch der neue heiße Scheiß, nämlich die neue Staffel von der Umbrella Academy.
Und es ist noch frisch in deinem Kopf?
Genau, und es ist noch frisch in meinem Kopf, weil wenn ich mit Bob drüber rede, dann weiß ich gar nichts mehr darüber. Befürchte ich. Außer ich mache einen Rewatch. Aber ich glaube, das werde ich nicht tun.
Du meinst im September dann, oder was?
Ja, frühestens. Ach, im September. Der Bob hat das im September noch nicht geschaut. Ich bitte dich. Der schaut doch noch Snow hier.
Der Bob hat doch gestern gesagt.
Was ich auch
gesagt,
schon wieder vergessen habe.
Ach so, stimmt. Der Bob hat gestern gesagt, er hat jetzt irgendwie 36 Stunden Zugfahrt vor sich. Da würde doch mal so ein Umbrella-Kategorie
36 Stunden, wo soll ich hinfahren? Hast du Sibirien?
Konnte nur anderthalb Folgen Obi-Wan Kenobi schauen auf der Zugfahrt.
Ja, das schaue ich mit meiner Frau zusammen, da kann ich nicht alleine weiter.
Aber du könntest jetzt auf der Zugfahrt gucken und ihr dann auf der Heimfahrt, wenn du im Auto fährst, das iPad geben, dass sie das gucken kann, dann hörst du zumindest mit.
Ich dachte, auf der Heimfahrt ihr dann erzählen, was alles passiert ist.
5 Stunden Autofahrt und 2 Stunden Serie in 5 Stunden erzählen.
Ja.
Ist ja fast so wie beim Sneakbot.
Und dann ist er da hingegangen, genau. Und dann hat er wieder irgendwas gemacht, was er nicht machen müsste, wenn er die Macht einsetzen und würde. Und dann,
genau. Oh Mann. Dann ist wieder alles Mögliche passiert, was ich nicht sehen konnte, weil der Film so schlecht beleuchtet ist. Aber lass uns darüber nächste Woche sprechen. Umbrella Academy. Sie haben ja in der, letzte Staffel war die zweite, glaube ich, gell? Mhm. Haben sie ja schon krasses Feuerwerk abgefahren mit Weltuntergang und
Atomkrieg und so.
Atomkrieg und Zeitparadoxen und so weiter. Ja, also es war kaum zu toppen. Und sie sind am Ende, kommen sie ja wieder praktisch in ihrer Zeit an und so, alles gut und so, denkt man. Ist aber nicht so, weil sie gehen in ihr Haus und stellen fest, dass da eine andere Gruppe von Superhelden lebt.
Im Endeffekt jetzt habe ich keine Eiswürfel mehr im Studio, ich gehe mal in die Bar, bis gleich.
Mist. Im Endeffekt die gleichen wie sie. Nur halt heißen die nicht Umbrella Academy, sondern Sparrow Academy. Und haben halt andere Fähigkeiten, andere Superheldenfähigkeiten. Und finden das irgendwie gar nicht cool, dass jetzt plötzlich so eine zweite Waisenkind-Familie da reinschneit. Und beginnen praktisch einen Krieg gegen die.
Aha, okay.
Ja. Und jetzt geht's halt darum, dass die sich versuchen, gegenseitig zu behaupten.
Warte mal, jetzt hilf mir nochmal auf die Sprünge. Also ist unsere Crew denn noch vollständig?
Ich glaube. Ben ist ja tot eigentlich, gell? Also er ist ja von Anfang an tot, von Anfang an der Serie. Ja. Und der ist jetzt tatsächlich Teil dieser Sparrow-Familie und kennt natürlich die Umbrellas auch gar nicht. Was für die natürlich verwirrend ist. Sie kommen da rein und kennen ihren Bruder und der kennt sie aber nicht und ist auch ein krasses Arschloch.
Okay.
Und also die sind überhaupt tendenziell alle eher Arschlöcher oder fast alle.
Diese Sparrows.
Diese Sparrows.
Okay, aber unsere Leute sind, Umbrella ist also auch
ist quasi vollständig, sogar mit dieser neuen noch, die Frau vom, also diese Freundin vom, oh Gott, von diesem Messermann.
Okay.
Ich hab vergessen, wie die, die sich von anderen die Kraft aneignen kann.
Und die blonde Leiterin von dieser Behörde, ist sie auch noch da?
Nee, die ist nicht mehr okay. Da. was natürlich auch wiederkommt, ist ein Weltuntergang. Und diesmal natürlich ein Weltuntergang, der auf alle Zeitebenen wirkt. Ja, das heißt, du kannst dich nicht mehr das, was du in der zweiten Staffel machen konntest, indem du dich einfach so in die Zeitzwischenebene flüchtest. Das geht halt jetzt nicht mehr, weil es jetzt halt auf alles wirkt, damit halt die Fallhöhe noch ein bisschen größer wird. Und es ist halt ein krasses CGI-Gewitter über mehrere Folgen. Also ich hatte so in der achten Folge gedacht, okay, es kann doch jetzt nichts mehr passieren. Es ist ja so, das Universum stürzt gerade in sich zusammen und ja, sie schaffen es aber trotzdem noch, dass dann irgendwie noch drei Folgen, ich glaube elf Folgen hat die Staffel, dass dann noch drei Folgen entlang zu ziehen. Also ich fand es ziemlich kaugummiartig, muss ich sagen. Und es wird dann auch dadurch, dass halt das noch größer ist als letztes Mal, also die Gefahr, also es soll halt jetzt das Universum in sich zusammenstürzen, inklusive Zeit, gell? Es ist halt wirklich, und sie müssen es verhindern. Und es ist halt einfach eine Nummer zu hoch aufgehängt. Das war schon beim letzten ein bisschen zu hoch aufgehängt und jetzt ist es halt viel zu hoch. Und es wird halt einfach nur noch absurd. Also, ja, und es ist so lakonisch. Selbst das nervt ein bisschen. Die Musik ist immer noch super. Das war ja immer eigentlich so. Also, es ist wirklich toll gewählt. Und dann ist halt, was schon auch ein prägender Faktor ist, ist die, wie soll man sagen, Genderwandlung von Elliot Page wird ja verarbeitet, gell? Das ist ja,
ja, das heißt, es ist jetzt auch für die Figur so.
Genau, die Figur wie hieß die vorher? Vanya. Mhm. Und die wechselt dann zu Victor. Also sie ist dann auch, kommt dann auch, ja, konfrontiert ihre Brüder damit, dass sie jetzt Victor heißt, die Figur natürlich, sage ich, also er jetzt Victor heißt, und reagieren dann so, ja, okay, alles klar. Also, ja, genau, es ist halt, ja, natürlich, es soll halt gezeigt werden, wie man damit umgehen soll, ja, also, ja, ist ein bisschen mit der Brechstange. Was ich komisch finde, Elliot Page hat jetzt einen anderen Synchronsprecher, hatte ja vorher eine Frau und hat jetzt einen Mann als Synchronsprecher und das merkt man halt sehr und also am Anfang fand ich es schon ja, störend irgendwie, weil es, ja, kannte man halt so nicht. Klingt halt nicht wie, hat Hormone genommen und hat jetzt die Stimme verändert, sondern es ist halt einfach eine ganz andere Person. Also, da hast du das auf Deutsch geschaut, ja. Ist halt, wenn du es auf Englisch schaust, ist natürlich nicht so. Gut, was ich ein bisschen komisch finde.
Kann man aber wahrscheinlich auch nicht. Also, wie willst du das anders lösen? Also wenn du synchronisieren willst, musst, kannst du nicht.
Ne, du könntest zum Beispiel von einem Transmann spielen lassen, ne?
Also sprechen, ja gut, da wäre trotzdem eine komplett andere Stimme. Würde dann zwar vielleicht so klingen, wie hat Hormone genommen und.
Ja, genau.
Aber wäre trotzdem eine komplett andere Person, eine komplett andere Stimme.
Ja, also. Ja, das stimmt schon. Ja, ist schwierig. Hast du vollkommen recht. Was ich komisch finde, aber da kenne ich mich auch zu wenig aus in der Trans-Sache. Der hat ja vorher schon einen Namen, der für beide Geschlechter geht mit Vanya. Ich finde Vanya sogar eher ein Jungenname als ein Mädchenname. Weißt du da irgendwie mehr? Ist es völlig ausgeschlossen, dass man den Namen behält, wenn das ein. Also muss man einen neuen Namen nehmen? Ist das so üblich? Das ist doch eigentlich total praktisch, wenn man eine Transperson ist und hat einen Namen, der auf beiden Geschlechtern funktioniert, dann kann man einfach den Namen behalten. Oder? Oder macht man das nicht?
Das weiß ich nicht, wie das in dem Fall wäre. Das, was ich so mitbekomme, ist, dass der alte Name in der Regel für die Leute mit dieser alten, für sie falschen Identität verknüpft scheint. Vom Gefühl her so. Dass alle Leute diesen Namen ja immer mit diesem einen Geschlecht verbunden haben, zumindest in der Interaktion mit dieser Person. Und dass deshalb dann auch eine gewisse Befreiung damit einhergeht, den Namen nicht mehr haben zu müssen und sich einen neuen zu wählen. Also insofern weiß ich nicht. Aber du hast recht, Vanya ist ein männlich und weiblicher russischer Vorname. Ja.
Also mir war das, ich glaube, ich habe das erst durch die Serie überhaupt erfahren, dass das auch ein weiblicher Name ist. Ich kannte das, der starke Vanya, haben wir in der Schule gelesen. Also das ist Für mich war sie mein Jungenname. Aber gut, bei Sascha ist es ja auch so im Endeffekt.
Ja, was ist mit Nummer 5 oder wie er hieß? Number 5?
Nummer 5 ist cool.
Immer noch, ja?
Immer noch. Ja, ja, ist immer noch super cool drauf. Okay. Also es hat sehr an Fähigkeiten eingebüßt, weil eben dieses Zeitreisen ist halt fast nicht mehr möglich. Aber er ist immer noch super cool drauf. Also trägt, ist schon ein mit haupttragender Charakter. Dann dieser Halbaffe, Nummer 1 ist es ja, glaube ich, gell?
Das von Tom Hopper gespielt.
Ja, Luther. Genau. Luther, genau. Er hat eine sehr anrührende Geschichte, wird um den erzählt. Also muss man echt sagen, das haben sie schön gemacht. Und sonst, ja, sie ist die, also ich finde diese Sparrows, die sind halt übertrieben. Das, also zu den Sparrows gehört zum Beispiel einer, der ein schwebender Würfel ist. Also er ist nicht mal mehr ein Mensch, sondern es ist nur so ein Würfel, der irgendwie so Blitze ausschießen kann, wo ich mir auch dachte, so, oh Leute, das ist einfach ein bisschen zu viel. Also, ja, wie wurde der geboren? Was soll das?
In der Würfelfabrik, so, wie alle anderen Würfel auch.
So ein Würfel irgendwie so 70 mal 70 Zentimeter groß, so in der Art, und schwebt halt immer so in Kopfhöhe. Und heißt Christopher, glaube ich.
Und kann sprechen, ja, oder wie äußert er sich?
Nö, die wissen nur immer, was er gerade, wie gerade sein Ding ist oder was gerade seine Sache ist.
Okay.
Es ist komisch.
Und der?
Ja, aber diese Sparrows, nee, also sie versuchen sich auch dauernd gegenseitig zu bekämpfen, bei denen geht es immer darum, wer die Nummer 1 ist. Und also sind schon eher Arschlöcher, aber ja, und ist auch ein bisschen gruselig eigentlich. Ja.
Okay, also ich werde das demnächst mal anfangen. Und dann müssen wir.
Mach das mal. Ich bin gespannt, was du dazu zu meinst.
Machen wir nochmal einen Spoiler-Teil, wenn es soweit ist.
Genau. Es ist auf jeden Fall, ja, es ist schon sehenswert, wenn man die anderen gesehen hat, aber ich fand es ein bisschen over the top einfach. So, man merkt einfach, eigentlich ist ihnen nichts eingefallen, also haben sie sich alles einfallen lassen. Es ist, ja, komisch irgendwie.
Okay, also fällt ein bisschen ab, Staffel 1 und 2. Siehst du weiter
oben? Finde ich schon, ja.
Okay.
Ja, finde ich schon.
Und dann nehmen wir das so.
Mhm.
Und ja, jetzt sind wir aus dem Filmteil raus und kommen so zu unserem Restgeplauder. Ich mache mal den Aufschlag. Ich hätte eine Software zu empfehlen namens Maestral. Ich weiß nicht, inwiefern euch, wir sind ja alle frühe Dropbox-Benutzer gewesen. Und inwiefern euch dieser Dropbox-Client langsam auf die Nüsse geht.
Warum?
Mit all seinen komischen Funktionen, die er sein möchte. Er möchte ständig irgendwie alle meine Fotos synchronisieren und er möchte immer irgendwie, dass ich jetzt kollaborativ irgendwelche Dokumente darin bearbeite und er möchte meine Cloud-Zentrale werden und ich weiß nicht, was er noch alles von mir möchte. Statt einfach das zu machen, was Dropbox früher so geil gemacht hat, da ist ein Ordner, synchronisiere den mit der Wolke, halte ich ansonsten aus meinem System raus und mach bitte einfach nicht diesen ganzen Unfug.
Ja, das mit den Bildern nutze ich allerdings, muss ich
sagen. Aber das mit den Bildern, das macht er doch schon seit, also bestimmt 10 Jahre.
Ja, aber er hat ja auch diese, die haben ja auch ein paar Mal die UI umgeändert und er wurde immer ressourcenhungriger und also mich hat er zunehmend genervt. Auch, dass ich irgendwie, früher konnte man da immer einfach draufklicken, da ist der Ordner aufgegangen. Jetzt geht immer diese komische Dropbox-Ansicht da irgendwie auf und ich muss jedes Mal irgendwie nochmal zweimal klicken, damit ich diesen Ordner als Explorer oder Finder-Window bekomme. Und also ich fand das wirklich anstrengend. Und ich habe mir jetzt eine Zeit lang geholfen und habe im Grunde den Dropbox-Ordner, die Dropbox-Software gar nicht mehr so richtig benutzt, sondern habe Cloud Sync benutzt auf meinem Synology NAS-Laufwerk. Und dann hat das Synology mit Dropbox geredet und hat den Ordner synchronisiert und ich habe den dann als Netzlaufwerk auf meinen Rechnern gesehen, was natürlich auch funktioniert, allerdings natürlich nur so lange, wie ich hier im lokalen Netz bin und dann auf das Netzlaufwerk insofern auch Zugriff habe, sonst müsste ich halt den Umweg über Cloud-Zugriff auf mein NAS gehen. Jetzt habe ich neulich in einem Podcast gehört von der Software Maestral, ich nehme an, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Und
das ist doch dieser Wind, oder? Der ist total passend, weil wir bald nach Frankreich alle reisen. Oder du warst ja schon. Das ist doch so ein französischer Wind, so ein typischer.
Der heißt ja nicht
der Mistral.
Mistral, ja. Aber das Ding schreibt ja, sich glaub, mit AE.
Ja, ich glaube, das ist eine der Schreibweisen. Ich
Ach so.
Die italienische, wenn mich alles täuscht. Maestral.
Okay. Ja, was das im Wesentlichen macht, ist, es ist ein Stück Software. Ich glaube, es ist sogar Open Source. Ich bin mir nicht sicher. Ich gucke es gerade mal nach nebenher. Ja, man in, und es ist so wie der sie nennen es einen Lightweight Dropbox Client. Mit hat auch Command-Line-Sachen und so noch dabei, aber das habe ich jetzt persönlich noch gar nicht benutzt. Aber was es sonst im Wesentlichen tut, ist, du installierst dir das Ding, du gibst dann da irgendwie, also wirst dann einmal weitergeleitet auf die Dropbox-Seite, musst da dich dann bei Dropbox einloggen, musst dann sagen, ja, diese Client-Software, die hier gerade mich hierher geschickt hat, der gebe ich Zugriff auf meine Dropbox-Sachen und dann hat die dieses Token und kann synchronisieren auf deinem Rechner und dann ist sie so, wie der Dropbox-Client früher mal war. Sie sitzt da oben in der Leiste, sie macht eigentlich ganz, ganz unauffällig nichts Großes. Sie synchronisiert im Hintergrund die Files und sonst versucht sie nicht irgendwie dich mit deinen Fotos und mit deinem sonstigen Cloud-Gehabe und Getue zu sich in den Vordergrund zu drängeln, sondern sie ist so richtig schön zurückhaltend.
Das Problem habe ich überhaupt nicht mit Dropbox. Ich weiß gar nicht, was du da für Probleme hast. Das ist komisch.
Ja, wenn du so guckst, die Dropbox, der ganze Werbeslogan ist ja mittlerweile auch so viel mehr als nur Speicherplatz. Sie versuchen ja immer mehr zu wenden mit irgendwie, das sollst du da Dokumente signieren und irgendwie teilen und irgendwie zusammenarbeiten und alles Mögliche und das Ding versucht immer mehr, also Lösung für Sachen zu sein, für die ich Dropbox nicht als Lösung haben will. Und dieses File-Sharing tritt immer weiter, oder File-Syncing tritt immer weiter in den Hintergrund bei Dropbox. Und ja, diese alternative Client ist, wie gesagt, sehr, sehr leichtgewichtig, so vom Speicherverbrauch und von dem, was er an CPU frisst, ist ja wieder so, wie Dropbox früher mal war. Und das fand ich sehr angenehm. Deshalb habe ich jetzt auf meinem neuen Rechner, als ich ihn frisch aufgesetzt habe, den Dropbox-Client gar nicht erst installiert, sondern direkt Mistral installiert. Und bisher funktioniert es absolut tadellos. Sehr stabil, sehr unauffällig. Und genau das ist ja, was man davon will. Das soll da hinten oben sitzen, soll sich nicht groß zu Wort melden und soll synchronisieren. Und wenn man mal möchte, dass es jetzt zum Beispiel während des Podcastens mal nicht synchronisiert, dann hat es natürlich auch eine Pause-Taste, so wie der andere Client das auch hat. Und dann hält es sich so lange zurück mit Bandbreitenfressen. Funktioniert gut. Das wollte ich nur gesagt haben.
Okay.
Ich glaube, mich stört es noch nicht zu sehr, um mich in ein neues Programm einzuarbeiten.
Ja. Was heißt einarbeiten? Also installierst das Ding, connectest einmal und dann war's das. Danach kannst du es eigentlich ignorieren.
Ja, mal gucken. Vielleicht mache ich das. Das Spiel ist übrigens vorbei. 2-1 gewonnen.
Hurra.
Jetzt gibt's am Wochenende live.
Gegen wen denn?
Gegen England in England.
Oha.
Oha, das möchte ich auch sagen.
Ja. Gut.
Die haben gestern 4-0 gegen Schweden gewonnen.
Ist egal, wir gewinnen trotzdem. Behaupte ich jetzt einfach.
Ich habe eben noch ein Foto von meinem Drink auf unseren Sneakpot-Account gepostet.
Bei Instagram?
Falls ihr jetzt gleich Beschwerden von Instagram, bei Instagram, falls ihr gleich Beschwerden kriegt, dass sich irgendwie da jemand Buckliches angemeldet hat, dann war ich das.
Könnte passieren, ja.
Ja, warte. Haben wir schon? We noticed a new login from a device you don't usually use. Mac OS X, Safari, Hofheim, Germany.
If this was you, vermutlich ich.
You can safely disregard this email. If this wasn't you, secure your account here. Ja, nee, mach ich jetzt nicht. Also, okay, kann ich löschen. Sehr gut. Ja, hatten wir schon ein paar Mal, ne, dass ich irgendwie so Mails bekommen habe und dann, wenn da einer eurer beiden Wohnorte drin steht, dann denke ich mir immer, ja, okay. Wird schon stimmen.
Wird schon richtig sein.
Oder wenn ich weiß, Christoph hat mal wieder ein neues Handy, dann.
Christoph hat ja ständig neue Handys gefühlt. Also alle 4 bis 6 Wochen
kriegt dann wieder
da irgendwie neue. Ja, ja.
Genau. Dann weiß ich auch, okay, ja, hat er wieder das neue Handy eingerichtet. Aber manchmal, dann ist diese Ortung nicht so genau und dann steht halt irgendwas anderes drin, irgendein Ort, wo ich denke so.
Ja, Langselbold.
Ja, sowas, oder genau. Und dann ist so, hat er jetzt ein neues Handy in Langselbold eingerichtet? Ist auch unwahrscheinlich. Frage ich mal nach. Weil die Mails immer bei mir ankommen. Gut, ja, nächstes Thema. Ich weiß gerade selber nicht. Ach so, genau.
Du machst die Überleitung für dich selber. Drück mal auf deinem, Achtung, neuen Stream Deck. auf den Knopf.
Das ist gut, dann drücke ich jetzt mal hier auf den nächsten Knopf auf meinem neuen Stream Deck. Nämlich den Edit-Marker, damit ich das rausschneiden kann. Ja, also was, ich bin ja nach wie vor dabei, meinen neuen Rechner hier vernünftig lauffähig zu machen. Das ist übrigens die erste Sendung, die ich jetzt mit dem neuen Rechner aufnehme.
Du fährst sie sogar.
Und ich fahre sie jetzt sogar mit Ultraschall. Ich habe mir also ein neues Audio-Interface gekauft, ein sehr kleines, nur ein Mikrofoneingang. Also ein XLR-Port nur dran, Kopfhörerausgang, saubere, ordentliche Vorverstärker, es ist ein Audient, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, mit AU vorne, Audient ID4 geworden. Gibt's auch noch in der größeren Version mit mehreren Eingängen, dann heißt es, glaube ich, ID14 oder ID44. Ich habe das kleine genommen, habe ich auf eBay günstig geschossen, klingt gut, finde ich, in meinen bisherigen Tests. Da habe ich mir noch einen neuen Mikrofonarm gegönnt, der hat nichts mit dem neuen Rechner zu tun, aber das war dann bei der Gelegenheit, dachte ich, jetzt machst du das einmal richtig, weil dieser Mikrofonständer mit diesen ausladenden Füßen unten und der Tatsache, dass die Kabel dann immer zwangsweise zum Boden gehen müssen, aber was heißt zwangsweise, aber so ist es dann in der Regel, dass sie da am Mikrofonständer runterlaufen und dann irgendwann am Boden ankommen und es steht das Ding immer hier rum und es blockiert den Staubsaugerroboter und die Kabel liegen da unten rum und der Staub sammelt sich dazwischen und so weiter. Und jetzt habe ich so einen Mikrofonarm, der hier so am Schreibtisch fest ist. Ein Rode PSA 1 Plus. Und das ist ganz fantastisch. Warum habe ich das nicht schon viel, viel früher gemacht? Man drückt das Ding einfach nach dem Podcast so aus dem Bild und dann ist der weg. Und wenn man ihn haben will, dann zieht man ihn ran und das hält das Mikrofon in der richtigen Höhe, an der richtigen Stelle. Ganz fantastisch. Aber dieses Stream Deck von Elgato, ich habe das Mini gekauft.
Das hat 6 Knöpfe, gell?
Genau, das hat 6 Knöpfe und jeder dieser Knöpfe ist ein kleines winziges Display und man kann dann halt über so eine kleine Software, die dabei kommt, einstellen, was da auf diesen Knöpfen zu sehen sein soll und kann auch so Sachen machen wie, wenn ich drauf drücke, dann ändert sich's, dann kommt ein anderes Logo oder was weiß ich, das ändert die Farbe oder so. Und du kannst auch mehrere Seiten bauen, also du kannst auch so Knöpfe machen mit so Pfeilen drauf oder mit so Ordnern und kannst dann sagen, was weiß ich, jetzt zum Beispiel den Knopf oben rechts in der Ecke, da habe ich so einen kleinen Pfeil und die 5 Knöpfe haben irgendwelche Funktionen und wenn ich einen kleinen Pfeil drücke, komme ich auf eine zweite Seite, habe ich nochmal 5 weitere Funktionen und wieder den Pfeil, um wieder auf die erste Seite zurückzukommen. Da kann man sich halt so ein bisschen, wenn das nicht alles sofort auf der ersten Ebene im Zugriff sein muss, man vielleicht so ein paar Funktionen hat, die man seltener braucht, kann man die nochmal so dahinter verstecken, dann hat man nochmal ein paar mehr Knöpfe sozusagen. Und das Gute ist halt, im Vergleich zu einer Tastenkombination, wenn ich jetzt irgendwas drücken will während des Podcasts, wie zum Beispiel, das hatten wir vorhin ja schon erwähnt, eine Kapitelmarke setzen, der Fokus muss ja auf der Software sein, die Taste bekommen soll, wenn ich jetzt irgendwie einfach nur B oder M oder sowas drücke. Das funktioniert aber halt nicht, wenn der Fokus auf dem Browser ist. Dann habe ich ein B in irgendeine Google-Maske eingetippt oder in unser Google-Doc oder so.
Und das ist sonst noch nie passiert.
Genau. Und das Stream Deck hat mit Ultraschall 5 gibt's ein Stream Deck-Plugin, was dann über diese Stream Deck-Software kommt sozusagen der Tastendruck auf dem Stream Deck in diese Software rein. Das Stream Deck Plugin schickt das im Hintergrund, ich glaube per TCP/IP über einen Netzwerkport an Ultraschall und in Ultraschall wird dann die Funktion ausgelöst. Und das funktioniert halt auch, wenn mein Fokus gerade auf dem Browser ist oder ich sonst wo bin oder das Ultraschallfenster minimiert ist oder irgendwas. Und ich kann mich darüber muten, ich habe jetzt also auch irgendeine Räuspertaste, wenn ich mal husten muss oder so, dann kann ich da drauf drücken, dann verfärbt sich dann auf dem Stream Deck auch das Mikrofon rot und dann sehe ich halt auch optisch, dass ich mich gemutet habe.
Vor der Sendung schon getestet.
Wir haben vor der Sendung getestet, dass ich dann auch nicht bemerke, dass ich dann vergesse, es wieder zurückzuschalten, weil ich mich noch nicht dran gewöhnt habe, dass ich das jetzt auch angucken muss, bevor ich rede. Und ich habe dann halt mir hier Tasten drauf gemacht für nächste Kapitelmarke, für Edit-Marker setzen, wenn mal irgendwo was schief geht, wo man was rausschneiden muss oder wenn man solche Aussetzer haben, wo die Technik spinnt, wenn man dann hinterher rausschneidet aus der Sendung. Und ich habe mir auch noch einen Knopf gemacht, wo ich mir einen Marker machen kann, wenn wir irgendwas erwähnen, was wir in den Shownotes verlinken wollen, weil das geht ja auch immer gerne mal vergessen. Das Ganze, alles, wie gesagt, da großer Dank nochmal an Ultraschall, an Ralf Stockmann und an das ganze restliche Team, das ist ja nicht nur Ralf Stockmann, da sind ja noch ganz viele Leute dahinter, die kann man sich auf der ultraschall.fm Seite alle mal zu Gemüte führen. Ich glaube, einen Kollegen, der das Stream Deck Plugin gemacht hat, den sollten wir vielleicht mal gesondert erwähnen, aber die Seite lädt gerade nicht, ist geil. Ja, also die haben sich das alles ausgedacht, die haben auch dieses Plugin für das Elgato-Ding gemacht. Man könnte jetzt natürlich, also der Name Stream Deck sagt es ja schon, das richtet sich eigentlich eher an so Twitch-Streamer, also das habe ich ja gelegentlich auch mal gemacht, da kann man dann halt das OBS-Plugin installieren und hat dann halt die Möglichkeit, da zum Beispiel auch so natürlich eine Mute-Taste, ist immer gerne gesehen, wenn man irgendwas live macht, aber was dann halt auch so ist, so Szenen umschalten, wenn du irgendwie eine Einblendung hast, wo, was weiß ich, vielleicht dein Kamerabild mitzusehen ist oder so und eine ohne oder eine, wo du irgendwie so ein Be-Right-Back-Screen, wenn es doch mal an der Tür klingelt und du mal ganz kurz auf irgendein Standbild, auf so ein Geht-gleich-weiter-Screen umschalten will, so die Szenenumschaltung in deinem OBS, die kann man darüber machen und dann gibt's halt ein anderes Plugin. Es gibt ganz, ganz viele Plugins, was du mit dem Ding tun kannst. Und dann hast du halt mehrere solcher Profile und wählst dann halt ein Profil aus und dann wechselt das Stream Deck sofort sozusagen das, was auf den Tasten angezeigt wird und funktioniert dann halt in irgendeinem anderen Kontext anders. Sehr, sehr schönes,
das kleines Gerät. Das klingt schon sehr schick, doch.
Genau, wenn ich was kritisieren sollte, würde ich sagen, die Tasten lassen einen Druckpunkt vermissen. Also ich kann noch nicht so richtig genau einschätzen, wann ich mal wirklich was gedrückt habe. Im Fall des Mute-Buttons ist es einfach, weil der ändert seine Display-Anzeige, der wird dann rot und das sieht man dann schon, ob es passiert ist oder nicht. Aber wenn ich beispielsweise auf so einen URL, auf so einen Edit-Marker klicke, vorhin habe ich drauf gedrückt und habe ins Ultraschall geguckt und er ist nicht aufgetaucht. Dann habe ich nochmal gedrückt und dann ist er aufgetaucht. Dann habe ich halt gemerkt, ich habe nicht doll genug reingedrückt und die sind so ein bisschen matschig, so ein bisschen schmierig irgendwie. Die Knöpfe sind nicht das, was man von einem geilen Tastaturknopf so gerne erwarten würde. Und ich finde sie fast ein bisschen laut. Ich kann ja mal hier gerade. Hört ihr das?
Ja, total.
Jetzt habe ich das Ding hochgehoben und ein bisschen näher ans Mikro geholt, damit man das gut hört. Aber ich würde mir wünschen, dass sie einfach viel, viel leiser. Gerade weil das Ding ist ja jetzt nicht, dass ich das als Podcaster irgendwie zweckentfremde oder so, sondern Stream Deck, ich meine, es ist für Streamer, die haben auch ein Mikro, was live ins Internet sendet. Die haben sogar nicht mal den Luxus, wie wir jetzt, dass sie es nochmal nachbearbeiten oder schneiden oder sowas, sondern die senden ja wirklich live. Und dann ist es ja für Leute mit empfindlichen, guten Mikrofonen, die live senden, also dann würde ich sagen, muss Hardware, die in diesem Umfeld eingesetzt wird, muss leise sein und da hätte ich mir leisere Tasten gewünscht, aber meckern auf hohem Niveau, das Teil kostet 70 Euro und da sind kleine Mini-Displays drin und nettes Ding und jetzt habe ich endlich eine vernünftige Räuspertaste.
Ich sehe große Gefahr auf mich zukommen, dass ich da Geld ausgeben muss. was du für mich nochmal testen könntest bis nächste Woche oder so, dass du mal eine Soundboard-Spur anlegst im Ultraschall.
Ja.
Und da mal guckst, ob du einzelne Sounds abspielen kannst.
Das soll gehen. Ich habe das in dem Tutorial gesehen, wie das konfiguriert wird. Ich habe das nicht selbst ausprobiert, aber das würde wohl funktionieren. Ich kann das gerne nochmal einmal hinkonfigurieren und schauen, ob ich das zum Laufen
bringe. Ja, mega geil. Dann können wir die Intro-Musik hören, während wir hier. Das macht den Ton nur struffelig.
Ja. Ja, das würde gehen. Ja,
wenn man nicht anfangen muss zu reden, wenn man auf den Knopf drückt, sondern wenn man anfangen muss zu reden, wenn die Musik irgendwann leise wird, so, jetzt muss ich reden. Oh Gott.
Ja, das Problem mit unserer Musik ist ja, dass es immer noch diesen hinteren Part gibt und das müsste man dann schon sehr passgenau auslösen und dann noch crossfaden, also schwierig. Aber ja, drüber nachgedacht habe ich auch schon. Aber dann willst du vielleicht das größere Ding mit den mehr Tasten, oder?
Ja, vermutlich. Aber man könnte zum Beispiel den Jazz-Witz-Jingle oder so. Oder wenn wir wieder neue Jingles haben für irgendwas, können wir die dann auf die Tasten legen, damit man die schnell drücken kann. Und nicht überrascht wird.
Ja, das stimmt.
Vielleicht kann man das sogar kombinieren mit der Jazzwitz-Taste.
Da muss dann erstmal.
Also, dass man so, weißt du, dann geht die Musik los, uns wird eine Kapitelmarke gemacht und in die Kapitelmarke wird Jazzwitz reingeschrieben. Das müsste doch gehen, oder?
Ich weiß nicht, ob du so Multi-Aktionen auslösen kannst. In der Software ist von der Konfiguration her immer nur so einzelne Dinge, aber du kannst halt, wenn du da ein bisschen abgehen möchtest, du kannst ja Ultraschall, also Reaper, was da drunter steckt, kannst du ja skripten mit Lua. Und du kannst diese Aktionen, die du da nach außen exposed, kann auch eins deiner Skripte sein und dann kannst du dich beliebig austoben. Dann sagst du halt, auf der Taste ist jetzt mein ganzer Workflow drauf und dann drückst du da drauf und dann macht das Ding halt, spielt irgendwas ab und macht Kapitelmarken und spult 5 Minuten zurück und wirft irgendwen aus der Sendung oder keine Ahnung. Da geht da wahrscheinlich einigen. So ein roter Kill-Caller-Button. Wie so eine Call-In-Show. Wenn du so eine Call-In-Show machst und hast dann so Leute, die sich on-air daneben benehmen, dann hast du so einen großen Totenkopf-Button, wo der dann rausgeschmissen und das alles rausgeschnitten wird.
Ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis ich eine Call-In-Show mache.
Ja, wer weiß, wer weiß. Na gut, dann machen wir jetzt nochmal ein Thema, wo ich nicht rede. Und
was?
Zwar,
oha.
Der Christoph was muss denn? Uns erzählen.
Stimmt, du warst in München und hättest dich fast mit einem Hörer getroffen.
Ich habe mich mit einer Hörerin getroffen.
Ja.
Der Hörer ist ja, okay. von Corona ausgenockt worden. Da musstest du dich mit anderen Leuten treffen. Erzähl. Also gute Besserung übrigens an den Hörer. Wir nennen jetzt mal keine Namen.
Ist ja nicht genau, ich hoffe, dass wir werden noch die Gelegenheit haben dazu. Ich wollte mich ja um 19 Uhr im Our Room treffen. Und war irgendwie früh unterwegs und hatte irgendwie noch Zeit und ich wohne ja in der Nähe vom Hofbräuhaus und neben dem Hofbräuhaus ist die Ori Bar, über die ich irgendwie irgendwie hatte ich gehört, dass da
bei den Nerds war es so eher lästerlich, die so ja, genau, Ori bitte nicht, so nicht das war scheiße
ihr Ruf
irgendwie sowas
genau ja. Und dachte ich, okay, dann gebe ich denen mal eine Chance, wenn hab eh Zeit, länger als eine halbe Stunde brauche ich da dann eh nicht, um mir ein Bild zu machen. Bin da rein, eine wunderschöne Bar. Also wirklich tolles Ambiente, toller Service, super Drinks, sehr netter Barkeeper. Ich bin dann in so ein Gespräch gekommen da. Also wirklich in jeder Hinsicht wirklich eine tolle Bar. Und die Assistentin des Barchefs oder so, keine Ahnung, wie man das nennt, das wüsstest du wahrscheinlich mehr, Stefan. Eine Barkeeperin im Endeffekt wahrscheinlich. Hat Service gemacht. Und die hat dann irgendwie sich in unser Gespräch so eingeschaltet, weil ich hatte dann irgendwie, von Barszene und so weiter und ich habe dann ihm irgendwann erzählt, dass ich gleich, weil er wollte mich überreden, dass ich da bleibe. Und er hat gesagt, nee, ich habe jetzt Hörertreffen und ja, Podcast und so. Und irgendwie kam er dann drauf, dass wir eben auch mal einen Cocktail-Podcast gemacht haben. Und hat sie sich so von der Seite eingeschaltet. Ist das der, wo ihr auch immer was über Filme erzählt habt? Und er hat gesagt, ja, das ist der. So, ah ja, den habe ich auch gehört früher.
So lustig.
Noch bevor ich in die Barszene gekommen bin. Cool. Das war so ein Grund, dass ich da eingestiegen bin. Also echt geil.
Wow, cool.
Ja, war richtig cool.
Aber das heißt, sie hat dich nicht an der Stimme erkannt.
Nee, sie hat mich nicht an der Stimme erkannt.
Die Sendung sind auch schon eine Weile her. Ne?
Also das stimmt.
Also muss man doch immer noch in jeder Bar droppen, dass man den Cocktail-Podcast macht, oder wie?
So ist es, ja. Ja, manchmal. Es war die einzige Bar in München, wo ich das gemacht habe, aber es war halt ein nettes Geplauder mit ihnen. Es war auch ein ehemaliger Student, der dann irgendwann sich für die Barszene irgendwie auch 20 Semester studiert und so. Also es gab da gewisse Parallelen.
Sehr sympathisch, sehr sympathisch.
und dann bin ich in den Our Room gewechselt, weil ich ja 19 Uhr dachte, vielleicht kommt ja doch ein Hörer, aber ja, es wollte eben nur einer kommen und der hatte Corona, deswegen habe ich dann da 2 Drinks getrunken und ja, das war ganz okay, also es war so, war schon gut, aber irgendwie, ja, der Funk ist irgendwie nicht so richtig zu mir übergesprungen, und dann bin ich.
Ist ja dann auch immer so ein bisschen das, was man an Erwartungen hat. In die erste Bar bist du reingegangen, so, okay, das wird ähnlich. Ich trinke irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen Sour, da können sie nicht viel falsch machen. Und dann hau ich wieder ab. Und in der zweiten hast du wahrscheinlich mehr erwartet. Und dann war das halt war auch so okay. Und dann ist man von der einen begeistert und von der anderen enttäuscht.
Ja, die ersten war aber auch richtig, weißt du, die haben dann, da werden ja sofort zwei verschiedene Knabbereien hingestellt und dann noch so einen kleinen alkoholfreien Drink, den du dazu trinken kannst und Wasser natürlich auch. Und also es war, ja, es war einfach sehr guter Service und auch das Konzept
cool. Fand ich gut.
Du hast, die haben so eine Karte, wo du, wo die so eingelassen haben, so kleine Fleckchen aus irgendwelchen Materialien, die so eine besondere Haptik haben. Also so ein Stein und ein Stück Leder und ein Stück Stoff oder ein Stück Leinen oder irgendwie sowas, ja. Und zu jedem dieser Haptiken haben die eben einen passenden Drink. Also hast dann, ich habe Leder eben dann bestellt.
Ganz da überraschend, halt ganz überraschend. Und danach hast du den mit Matsch getrunken, gell? Schlamm, ja genau. Habt ihr noch irgendwas mit Schlamm? Was?
Und da habe ich dann eben so einen sehr Umami-lastigen Manhattan-Variante bekommen, die echt richtig gut war. Also es ist einfach ein sehr cooles Konzept. Also werde ich auf jeden Fall nochmal hingehen. Ja, und dann bin ich zum Eisbach gefahren, weil ich irgendwie dachte, oh, ich habe schon ganz schön einen im Tee. Irgendwie
also drei Cocktails, zwei Bars, jeweils zwei Drinks? Uiuiui.
Nee, im ersten habe ich nur einen getrunken. Hatte ich nicht so viel Zeit. Ich habe jetzt einen Schlammdrink, habe ich nicht getrunken. Also ich hatte drei Drinks und dachte jetzt so, jetzt mache ich kurz Pause und ist ja auch noch hell. Und bin dann zum Eisbach gefahren, dachte ich, schaue ich mir mal
die
Surf an. Leider nicht. Ich habe mich so geärgert, weil ich nämlich gesehen habe, dass unheimlich viele Leute reinspringen. Ich bin diesmal ein bisschen weiter gegangen als nur bis zur Welle. Bin eben so ein bisschen in den englischen Garten reingegangen und habe halt gesehen, dass wahnsinnig viele Leute darin baden und sich halt da so lang treiben lassen. Ich kannte das bisher nur aus Zürich. Ich wusste nicht, dass man das im Eisbach auch macht. Und ich habe dann mal reingefasst, der ist richtig warm. Also es ist momentan halt ich will nicht sagen Badewanne.
Nomen ist da nicht Omen, ja?
Also. Nee, überhaupt nicht. Also es ist richtig ein warmer Bach, reißender Gebirgsbach natürlich. Ich bin dann so, ich weiß nicht, 20 Minuten daran entlang gelaufen und habe die johlenden Leute beneidet, die darin schwimmen. Ich habe gedacht, also das ist auf jeden Fall ein Life-Goal von mir, dass ich da noch mich auch nochmal lang treiben lassen muss. Und du kannst dann am Tivoli, steigst du dann aus dem Wasser, wenn du willst. Und kannst dann da in die Straßenbahn steigen und die zwei Stationen wieder zurückfahren zur Eisbachwelle. Du musst dann übrigens auf halbem Weg, ist ja eine zweite Eisbachwelle, von einem Seil dich weg, von dem Seil durchgucken wirst, wenn du halt dich durchtreiben lassen darfst, damit du halt nicht mit den Surfern kollidierst. Das ist alles ganz, ja, ganz spannend, fand ich. Und ich habe dann in der Straßenbahn habe ich dann zwei eigentlich ältere Frauen im offensichtlich Badeanzug oder Badeaufzug gefragt, so wie sie das mit der Fahrkarte machen, weil geht ja nicht, gell? Und da haben die gesagt, nee, das sei schon seit Jahrzehnten so ein ungeschriebenes Gesetz, dass zwischen diesen zwei Stationen nicht kontrolliert wird. Aber ich dachte, na gut, dann werde ich das auch machen.
Cool. Okay. Ja. Cool.
Das wäre übrigens genau meine nächste Frage gewesen, wie man das denn so, ob du da jetzt dein Portemonnaie mitnimmst oder nur eine Kreditkarte oder was man dann da macht.
Ja, meine Frage ist halt, wie komme ich zum Eisbach? Weil ich, wie gesagt, ich wohne da beim Hofbräuhaus. Ich muss halt da erstmal hin in Badeklamotten. Ich habe ja keinen, der dann eben meine Sachen hält. Mal gucken, laufe ich dann wahrscheinlich. Ja,
du stellst dich in Badeklamotten auf so einen E-Roller und
ja, den muss ich ja auch irgendwie freischalten.
Fertig aus.
Oder?
Ach so, ja, stimmt.
Ja. Ich habe ja kein Handy dabei.
Ja.
Das ist nicht so einfach. Wahrscheinlich laufe ich hin, so weit ist das nicht. Geht schon, wird wahrscheinlich so diese...
Gibt es diese Roller-Apps für Smartwatches?
Ja, habe ich nicht. Wahrscheinlich werde ich meine Barfußschuhe anziehen, weil mit denen kann ich eben dann auch ins Wasser gehen. Viele Leute laufen auch übrigens dann durch den englischen Garten über den Schotterweg barfuß zurück. Also kommen einem wirklich richtig viele Leute entgegen. Aber es ist echt hart im Nehmen. Also, ja. Ja, also da war ich hart begeistert. Ich dachte, boah, das muss ich auf jeden Fall machen. Das ist wirklich toll. Weil es halt auch so ein interessanter Bach ist, gell? Das ist jetzt nicht irgendwie so langsam vor sich hin plätschernder Bach, sondern es ist halt richtig Gebirgsbach, ja? Also es ist richtig geil.
Das ist nicht irgendwie so ein Nebenfluss der Isar, sondern.
Ja, doch schon, aber ist schon ernst, ja, ja. Ja. Und dann habe ich mich wieder in die Straßenbahn gesetzt. Ich habe jetzt 9-Euro-Ticket. und bin zur ich weiß gar nicht mehr, wo ich da
jetzt habe ich mich dir kurz vor, als ich mir kurz vorgestellt, wie du in der Badehose dich in die Straßenbahn setzt und in die nächste Bahn fährst, aber ja. Du hast erzählt, dass es anders war, ja.
Mit dem
ja,
genau. 9-Euro-Ticket bis Sylt durch.
Bis Sylt durchgefahren, genau. Nee, ich bin dann in die Loretta-Bar gegangen, was eine sehr schöne Bar ist. Die ist sehr anders, als wir das so kennen. Die ist nämlich vom Ambiente, ist die eher so ein bisschen kühl. Also so mit Kacheln an der Wand und hat mehr so ein, ich kann es nicht so richtig beschreiben, so ein in Berlin war ich mal in so einem Burgerladen, der in der ehemaligen Wäscherei war. Das war so ähnlich. So, ja, ist schon so ein bisschen durchgehipstert, aber wirklich nur ein bisschen. Rein weibliches Barteam, sehr coole Drinks gemacht, eine überschaubare Karte, aber innovativ und sehr ordentlich gemacht. Also und auch nettes Gespräch gehabt. Das war da übrigens, wo ich euch als Dings-Joker benutzt habe wegen des Acheron-Cocktails.
Acheron.
Da bin ich nämlich nicht drauf gekommen und sie hatte mir einen Drink gemacht mit Apfel drin. Oder Acheron, ja.
Acheron ist die Düne, aber ja.
Richtig, Acheron-Stile. Genau, und da wäre ich dann wahrscheinlich noch länger geblieben, aber ich war ja so schlau, auf die Wetter-App zu schauen und habe halt gesehen, dass ein wirklich furchtbares Unwetter sich uns nähert. Und bin dann auch rechtzeitig noch gegangen und es war sehr lustig. Ich bin dann durch eben Münchner Innenstadt gelaufen und die Leute in ihren Biergärten und in ihren Straßencafés waren halt zum Teil dabei zu bestellen, wo ich mir dachte, soll ich ihnen sagen, dass hier gleich die Hölle losbricht? Haben sie gesagt, ach nee.
Ich habe dir gesagt, was du machen sollst.
Ja, genau. Ja, da war ich aber schon zu Hause. Und bin dann wirklich zu Hause rein und in dem Moment, wo ich im Treppenhaus war, ging es draußen los. Also es war wirklich, ich war keine Minute zu früh. Es war sehr gut. Ja. Das war mein Tag in München. Ich war diesmal leider nur eine Nacht dort. Aber es wird nicht die letzte gewesen sein. Also ich werde noch Gelegenheit haben. Ich will auf jeden Fall noch in diese C4-Bar. Und habe noch so ein paar. Trissou will ich noch. Garçon will ich auch gern. Gibt noch so ein paar, die ich gerne machen würde.
Gibt ja ein bisschen was in München, was man nochmal sehen möchte. Ja,
auf jeden Fall. Ja, und ins Ori muss ich auch schon nochmal.
Was jetzt mal in der Goldenen, oder steht die gar nicht mehr auf deiner Liste?
Die Goldene Bar? Ich glaube, die steht nicht auf meiner Liste. Ja. Das ist nicht der Aurum, gell? Weil das ist ja auch eine Goldene Bar, wie der Name schon sagt.
Nein. Goldene Bar im, ist da auch direkt neben dem P1.
Okay, ja, steht nicht auf meiner Liste. Muss ich mal draufsetzen, dann mache ich das mal.
Da ist deine Liste auf jeden Fall fehlerhaft an dieser Stelle. Ja, cool. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich möchte auch mal wieder durch München ziehen und Bars erkunden.
Ja, vor allem, weil ich so Zeit
ICE in der Landschaft rum.
So relativ zeitunabhängig bin, weil ich halt da immer dann keine Familie und Kinder dabei habe und halt nichts vorhab. Ne? Ich habe da irgendwie
keine Termine mehr und gleich dahin sitzen.
Ja, ja, wirklich. Genau so.
Harald Junke.
Das ist wirklich angenehm. Ja.
Fantastisch.
Und aber eben auch nicht eine Woche, sondern eben immer so 2 Tage und dann fahre ich wieder nach Hause und dann. Das ist genau richtig. Und dann 2 Wochen später wieder, ja. Also,
ja. Es ist schon absehbar, wie oft du da noch hinkommen wirst. Also wie.
Ja, mal gucken, wie lange das noch geht. Also klar, der Erdbau wird irgendwann abgeschlossen sein. Momentan verzögert sich es ein bisschen, was natürlich alle auf der Baustelle außer mich ärgert. Ich finde es okay.
Du hast uns doch mal ein Video geschickt, wie irgendwie der Kranführer irgendwelche Steine hochhebt und du sagst rechts oder links, also der Baggerführer.
Ja, Steine.
So, wenn du das noch ein bisschen langsamer machst, nee, dreh nochmal, nee, nochmal hoch, nochmal drehen, jetzt einmal spalten, okay, ja, nach links. Nee, nach rechts, andere Richtung.
Teil war das auch so, dass ich dann nach rechts, dann hat es abgeworfen, in dem Moment, wo es abgeworfen hat, hat sich der Stein wieder nochmal gedreht in irgendeine Richtung, wo ich es noch nicht gesehen hatte und dann habe ich gesehen, ah Mist, da hat er doch schwarze Beschichtung und ich dann gesagt habe so, ja, nee, den wieder zurück und auf den. Offen. Ja, war das ziemlich gut.
Boah, ist ja gemein. Also,
der Baggerfahrer war echt gut. Ja, es hat am Ende nicht sehr viel gebracht, muss ich leider gestehen, weil diese Haufen alle ziemlich hoch belastet sind. Also ist dann, ob das dann DK3 oder DK4 ist, also Deponieklasse 3 oder Deponieklasse 4, das war dann nämlich der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen, ist dann auch egal. Also ja, aber es war halt ein Versuch, Geld zu sparen, indem man verschieden aussehende und damit verschieden belastete Betonklötze sortiert, aber
indem man unfassbare Kosten in Sachen Baggerstunden und Baggerführerstunden aufhäuft.
Und, ja, und mich halt auch.
Und,
dich,
und dann spart man Geld irgendwie bei der Entsorgung. Ja. 122,80 Euro.
Ja, nee, das ist leider krasse Kosten. Also da gibt's, ich glaube, dieses DK4-Material, das kostet irgendwie sowas, also lass mich lügen, so 300 Euro oder 400 Euro die Tonne. Ja, und das, die Tonne, eine Tonne Beton ist halt gar nichts, gell? Also, das ist halt dann leicht auch mal 600 Tonnen oder so, gell? Dann kannst du ja ausrechnen, wie garstig das dann wird. Ja, also.
Ach, ey.
Ja, also da geht's schon um Geld bei der Baustelle, deswegen spielt's auch keine Rolle, ob ich da ein oder zwei Tage bin.
Und deshalb sortiert ihr da jetzt Steine.
Genau, nee, das machen wir jetzt mittlerweile nicht mehr. Wir haben jetzt, ja, es war eigentlich, sie haben einen Keller gefunden, der verfüllt war. Also es ist ja ein ehemaliger Puff, was wir da links machen. Und in diesem Puffkeller, den haben sie mit Bauschutt verfüllt. Und diesen Bauschutt haben sie jetzt rausgebaggert und den musste ich eben beproben. Und das ist schon lustig, weil du dann halt diesen Keller siehst, wo dann halt zum Teil schwarze Fliesen an der Wand sind. Ah ja, alles klar. Das war wohl der SM-Bereich.
Solange keine Leute mehr liegen.
Ja, da kannst du doch, schreib doch mal in das Gutachten ein paar so lustige Sachen rein, womit die Sachen belastet sein könnten.
Oh je.
Aus der alten Verwendung. Hier fällt da sicher was ein.
Ja, bestimmt. Naja, nee, vorher war da irgendein metallverarbeitender Betrieb vor dem Bordell, deswegen, das ist eher das Hauptproblem. Naja, aber ja, es war für mich jetzt, war es relativ unspektakulär und dann haben wir noch ein paar Baggerschürfe gemacht, weil irgendwie wir nur den oberen Meter beproben dürfen, alles unter dem oberen Meter ist noch nicht vom Bombenräumkommando freigegeben. Und deswegen müssen die jetzt erstmal praktisch den oberen Meter abziehen. Deswegen habe ich den jetzt beprobt, dass sie halt wissen, wo Schadstoffe sind und wie sie es entsorgen müssen. Dann werden sie diesen Meter abziehen. Das wird nächste Woche passieren. Und dann könnte ich natürlich wieder rausfahren, aber dann bin ich im Urlaub. Also, ja, muss auch gucken, ob ich da einen Kollegen hinschicke und ich dann eben zwei Wochen später wieder da bin. Aber ich werde auf jeden Fall, einmal werde ich auf jeden Fall noch in München kommen. Ich denke eher, ich werde noch zweimal hinkommen, bestimmt. Vielleicht auch dreimal. Ich glaube, die Krabben.
Assistenten oder so brauchst du da nicht, gell?
Nee, brauche ich nicht. Ich glaube, das Gebäude wird irgendwie 4 oder 5 Meter tief. Also da bin ich noch ein bisschen beschäftigt.
Boah, das soll dir gehen.
Ja. Also habe ich auch noch Gelegenheiten, Hörerinnen-Treffen zu machen, falls jemand möchte.
Wow, sehr schön. Cool. Ja, dann bleibt uns jetzt nur noch zu erfahren. Der Bob ist schon die ganze Zeit so schweigsam. Wahrscheinlich
sucht er.
Stiefelt er gerade durch Netflix.
Nee, hat er vorher gemacht, oder, als du spazieren warst.
Oder Prime und sucht sich, ach so.
Ja, alles schon passiert. Genau, die Kapitelmarke heißt, was schauen wir nächste Woche? Und ich bin dran, wie ich vor der Sendung erfahren durfte. Ich habe aber relativ schnell was gefunden, was mich sofort angesprungen hat. Und das ist wahrscheinlich auch euch schon vorgeschlagen worden, nehme ich an. Wir sind auf Netflix. Und wir schauen dem schönen Ryan Gosling zu. Wie er ein bisschen.
Ryan Gosling?
Gosling. Wie er ein bisschen CIA agentet.
Ah, The Gray Man.
Gegen Chris Evans, genau. The Gray Man. Und da ist natürlich für Christoph auf jeden Fall was dabei, weil da spielt Ana de Armas mit.
Ah, herrlich. Und James Bond.
Billy Bob Bond. Thornton, auch schon länger nicht mehr gesehen. Haben wir da auch nochmal drin. Ja, also, was sagt Netflix? Netflix sagt, das sei eine Buchverfilmung und ein Actionfilm. Steht jetzt gar nicht dabei, dass er, das sind gar keine Adjektive.
Explosiv, aalglatt und Actions.
Ach siehste, das wird mir nicht angezeigt hier. Verdammt.
Bei mir steht auch nur Buchverfilmung und Action.
Bei mir steht auch nur Buchverfilmung und Action, ja.
Ihr habt ja auch das alte Netflix.
Okay. In diesem explosiven Thriller trifft Ryan Gosling als CIA-Agent tritt Ryan Gosling als CIA-Agent gegen Chris Evans als fieser Soziopath in einem weltweiten Katz-und-Maus-Spiel an.
Und was für ein Buch ist das? Ist das irgendwas Ernsthaftes oder ja, hat halt irgendjemand mal irgendwas geschrieben?
Das ist eine gute Frage.
Adaptiert von The Gray Man unter Killern. von Mark Greene. Nie gehört.
Ach, der, den kenne ich auch nicht.
Ja, also die, die Regisseure sind hier jetzt offensichtlich zwei Personen namens Anthony und Joe Russo. Ich vermute mal, das sind Brüder. Das ist jetzt einfach mal meine kühne Vermutung. Und die kennen wir von ganz vielen Marvel-Filmen, also das Avengers und Captain America und so weiter, haben die auch gemacht.
Okay.
Von daher erwarte ich jetzt mal nicht zu wenig Action, würde ich mal sagen.
Ja, Chris Evans doch auch Avenger.
Genau.
Ja.
Ja, Captain America.
Okay.
Passt ja.
Ja, schön. Freue ich mich. Über Ana de Armas freue ich mich immer.
Genau.
War mir noch gar nicht begegnet.
Der hätte ich auch vorgeschlagen. Nee,
ihr kriegt völlig andere Vorschläge als ich.
Echt nicht? Das war direkt auf der ersten Seite. Und ich dachte zuerst so, was ist das jetzt wieder für ein Käse?
Den habe ich schon vor 4 Wochen oder so mal bekommen. Da war der noch gar nicht da.
Nee, wird mir heute angezeigt, weil er jetzt in Top 10 ist. Aber war mir noch nicht aufgefallen.
Gut, dann nächste Woche schauen wir genau das. Besprechen das hier. Das hier war jetzt Sendung 738. Und die Kommentare stehen euch wie immer auf sneakpod.de offen, um zu kommentieren, wie ihr das rote Monster fandet und ob man das doch hätte essen sollen und ob ihr das blaue Kleine schon als Kuscheltier bestellt habt oder nicht. Oder was ihr sonst noch so kommentieren wollt. Nächste Woche könnt ihr dann wieder einschalten, wenn wir über The Gray Man sprechen. Und bis dahin sagen wir danke fürs Zuhören und wünschen eine schöne Woche.
Tschüss.
Tschüss.